What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben aufregende Wochen in der NFL hinter uns und das, obwohl der Super Bowl bereits 3 Monate her ist. Das liegt daran, dass es die NFL in Perfektion beherrscht, auch ihre Offseason hochspannend zu inszenieren, erst mit der Combine und der Free Agency, zuletzt mit dem NFL Draft. Und über den reden wir jetzt nochmal etwas ausführlicher. Welche Teams haben herausragend taktiert und sich vermeintlich nachhaltig verstärkt? Welche College-Talente werden unserer Meinung nach so wichtig werden für ihr neues Team und richtig zünden? Das erfahrt ihr hier in einem eurer Lieblingspodcasts. Für euch am Start sind heute am Feiertag, Happy Father's Day, by the way, Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Wir freuen uns.
Mal schauen, was wird, was wird. Michael vom Kicker ist auch am Start. Moin, Michi.
Hi, Kutsche, auch wenn es für mich noch kein Vatertag ist.
Das kommt noch. Das kommt noch. Thomas vom Kicker ist auch dabei. Moin Thomas, dein Bollerwagen steht schon vor der Tür, oder?
Selbstverständlich, ich ziehe dann auch gleich los und werde eine Runde wandern gehen, ja.
Sehr gut. Michi, Detti, Thomas, dieses Trio mit 4 Fäusten, wer kennt es noch? Fragezeichen. Verrät euch jetzt ja. Die Gewinnerteams des Drafts natürlich mit Erklärung. Dazu, nach alter Kicker-Ranking-Manier, gibt's unter anderem auch noch die Kategorie im weiteren Kreis. Michi, fang du doch mal an. Welches NFL-Team ist für dich ein Gewinner des NFL-Drafts und vielleicht dann auch kumuliert ein Gewinner der Offseason?
Ja, jeder weiß ja, dass ich so ein bisschen masochistisch veranlagt bin. Es tut mir ein bisschen selbst weh als Packers-Fan, aber ich glaube, man muss als Gewinner einfach die Chicago Bears nennen, als Gewinner der Offseason und auch als Gewinner des Drafts, einfach weil sie 2 potenziell wirklich Franchise-verändernde Spieler bekommen haben im Draft mit den ersten beiden Picks. Also Caleb Williams wissen wir, glaube ich, alle. Da sehe ich auch im Gegensatz zu den anderen Quarterbacks einfach überhaupt kein Bust-Potenzial. Der wird dieser jahrelang sehnsüchtig erwartete Franchise-Quarterback werden bei den Bears. Und vor allem halt deswegen, weil er direkt in gute Umstände kommt. Mit einem Receiving-Core, und da sind wir beim zweiten Pick mit DJ Moore, mit Keenan Allen und jetzt halt auch mit Rome Odunze. Das war ja der Nummer 9 Pick. Ich glaube, das könnte direkt eins der besten Receiver-Trios der NFL werden, was Caleb Williams da als Rookie direkt vorfindet. Entschuldigung. Das waren auch 2 Top-Picks auf 2 absoluten Premium-Positionen. Also sie haben sich jetzt nicht noch einen Defensive Tackle oder einen Linebacker da geholt, sondern es sind 2 wirklich wichtige Positionen. Und dahinter muss man sagen, gut, sie hatten nur noch 3 Draft-Picks. Da muss man dann vielleicht auch noch ein bisschen kritisieren, dass sie einerseits so wenige Picks hatten und dann trotzdem in der 4. Runde noch einen Panther gedraftet haben. Dazu kam dann in der 3. Runde noch ein Offensive Tackle und in der 5. Runde haben sie nochmal extra reingetradet in den Draft sie hatten eigentlich, glaube ich, nach der 4. Runde schon keinen Pick mehr, sind dann nochmal reingetradet, haben sich in der 5. Runde einen Edge Rusher noch geholt, also auch beides wichtige Positionen, Tackle und Edge Rusher, auch Positionen, auf denen sie Need hatten, da schadet es nicht dann auch spät noch so einen Draft-Dart-Pfeil draufzuwerfen. Gerade die Defense ist ja für mich noch so ein bisschen Fragezeichen bei den Bears, deswegen hätte ich es jetzt auch nicht komplett falsch gefunden, wenn sie mit dem 9. Pick schon einen Edge-Rusher genommen hätten. Aber ja, ich finde es trotzdem sehr spannend, was in Chicago los ist jetzt in dieser Offseason und was da entsteht gerade.
Du hast da auf jeden Fall in ein Wespennest gestochen. Michi, ihr wisst, immer montags vor der neuen Folge Icing the Kicker fragen wir auch euch nach euren Meinungen oder nach eurem Input. Das haben wir auch diese Woche gemacht. Schaut da in die Instagram-Story vom Kicker und später dann auch in der Instagram-Story der Footballerei. Gerrit7f-k zum Beispiel hat uns auf Instagram geschrieben, die Bears sind 100% ein Gewinner, die haben alles richtig gemacht, genau die nötigen Positionen ausgewählt. Estalani schreibt auch auf jeden Fall Chicago und Mr.x-Berlin schreibt auch die Bears mit einem schönen Teddy-Emoji. Gehst du da auch mit, Detti?
Definitiv, weil ich glaube, gerade die Frage nach dem potenziellen Edge-Rusher, den sie relativ früh zumindest mit ihrem zweiten First-Round-Pick hätten nehmen können, die hat sich sicherlich auch das Front Office gestellt, aber wenn dir dann Rome Odunze an 9 quasi in den Schoß fällt, dann als zwar dritter Receiver in dieser Klasse, aber diese drei Receiver mit Harrison, Neighbors und ihm, da gab es ja vor dem Draft auch Diskussionen, dass vielleicht sogar Odunze der beste Spieler ist. Es ist natürlich immer davon abhängig, was du für einen Fit brauchst. Und der Fit passt halt hier perfekt, weil du mit DJ Moore so einen klassischen Z-Receiver hast, den du variabel einsetzen kannst, der auf dem Feld sich vor dem Snap bewegen kann, der auch im Slot spielen kann. Keenan Allen natürlich der klassische und immer noch einer der besten Slot-Receiver in der Liga. Und jetzt hast du halt mit Rome Odunze so einen physischen X-Receiver, der da halt perfekt reinpasst. Was mir auch total gut gefallen hat in Chicago, ist, dass sie eben dann in der dritten Runde noch einen Offensive Tackle nehmen mit Kieran Amegachi, der bei Yale auf dem College war. Also da natürlich immer die Frage, wie so bei so vielen Rookie-Prospects, die Frage nach der Competition. Also ich glaube, wenn du dem aber Zeit gibst, weil die physischen Tools hat er auf jeden Fall, und der muss nicht von Tag 1 starten. Die Frage ist halt, Braxton Jones als Left Tackle, bleibt das so? Das war ja so ein Stil im Endeffekt vor ein paar Jahren. Auf rechts haben sie Daniel Wright letztes Jahr in der ersten Runde sich geholt. Und wenn du da in der dritten Runde mit Amegachi einen Spieler hast, der eben sehr viel Potenzial hat und sich dann zumindest zu einem Top-Backup-Tackle entwickelt, dann hast du da, glaube ich, auch schon viel richtig gemacht. Oder, Tommy, was sagst du?
Ja, also ich find's völlig richtig, dass wir hier an allererster Stelle über die Bears sprechen. Wenn's mich hier nicht gepickt hätte, hätten wir es ganz klar genommen, Daddy, das ist einfach so. aber den Draft haben sie einfach gewonnen durch diesen Panthers Trade. Das ist einfach so. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie jetzt einfach die richtigen Leute gepickt haben, so wie das Board fiel mit Odunze an 9, dass das einfach die Franchise jetzt verändern wird, mit Caleb Williams natürlich allen voran. Und dass man jetzt auch, ich erzähle ja immer wieder, dass ich noch nicht so lange bei der NFL dabei bin, dass man jetzt endlich auch mal gute Bears sehen wird. Also da bin ich auch sehr gespannt. Die NFC North, das wird extrem spaßig und ich, also traue den Bears so echt sehr viel zu. Ich finde, sie haben die richtigen Entscheidungen getroffen und dachte man natürlich bei Mitch Trubisky damals, denke ich auch, aber ich glaube, jetzt ist einfach eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderer Vibe, also bin gespannt auf diese Bears-Saison.
Eine Nachfrage noch zu den Bears meinerseits, vielleicht können wir das bei allen Teams machen, die ihr jetzt auch in der Folge noch nennt. Lasst uns doch mal auf die Division schauen, Michi, da sind ja auch deine Packers drin. Packers, Vikings, Lions vor allem. Also wo siehst du denn die Bears Stand jetzt in dieser Division im Playoff-Rennen zum Beispiel?
Ja, also das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil ich finde, und keine Ahnung, ob ich da zu befangen bin, aber ich glaube, die NFC North könnte nächstes Jahr die engste und die spannendste Division werden. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob es da vielleicht noch was anderes gibt. Aber ich sehe jetzt nicht diese ganz klaren Tiers, die es vielleicht in anderen Divisions gibt, wie in der AFC West, wo du weißt, da sind die Chiefs vorne dran und dann kommen wahrscheinlich die Chargers oder vielleicht noch die Raiders. Das ist in der NFC North, es kann irgendwie alles passieren. Natürlich sind die Lions der Favorit, die würde ich jetzt auch an 1 sehen. Ich würde dann, glaube ich, die Packers schon noch an 2 sehen, weil Jordan Love ja echt gegen Ende der Saison wirklich aufgedreht hat und glaube ich, auch der, zumindest wenn Caleb Williams nicht direkt sofort einschlägt, auch der beste Quarterback in der Division ist. Aber ich glaube, ich würde die Bears jetzt zumindest mal vor die Vikings packen, Stand jetzt, weil du bei den Vikings halt noch gar nicht weißt, wie läuft das mit JJ McCarthy, auch wenn er natürlich auch in gute Umstände kommt. Bei den Bears, ich würde sie weiter vorne sehen, wenn die Defense besser aussehen würde. Das hält mich gerade noch davon ab, sie vor die Packers zu packen.
Ich finde die Defense in Chicago war ja letztes Jahr schon das Prunkstück so ein bisschen. Also was die drafttechnisch in den letzten Jahren, gerade was die Secondary betrifft, da aus oder vom Board gezaubert haben, das war schon sehr gutes Fundament für eine Defense. Und dann hast du eben letztes Jahr diesen Trade für Montez Sweat gehabt. Der hat, also diese Edition hat sie noch deutlich besser gemacht.
Aber der ist halt auch der Einzige.
Ja, aber klar, wie gesagt, das wäre dann der zweite First-Rounder, wäre wahrscheinlich ein Edge-Rusher geworden. Wenn du aber eben dann Odunze bekommen kannst, dann ist das schon okay, glaube ich. Weil du halt diese Offense besser machen musst. Und das haben sie jetzt innerhalb von ein paar Monaten halt massiv geschafft. Und wie gesagt, auch die O-Line haben sie verbessert. Deswegen sind sie aber trotzdem in der Division, wie du schon sagst. Auch Detroit hat meines Erachtens nicht schlecht gedraftet. Bei Detroit ist halt immer die Frage, ist dieser Positionsvalue, dieser Wert für die einzelnen Positionen, ist das kurzfristig gedacht oder hätte man das mittel- bis langfristiger denken sollen? Ich sehe es aber im Endeffekt so wie das Front Office in Detroit. Verstärk dich jetzt. Jetzt hast du tatsächlich so ein Fenster, was diese Franchise halt seit Jahrzehnten nicht mehr hatte und warst schon im Championship Game. Und um diesen großen Wurf zu schaffen, dann ist mir das Positionsvalue dann auch egal. Und Minnesota, JJ McCarthy, klar, Rookie, Fragezeichen. Größere Fragezeichen als bei Caleb Williams, vermeintlich. Aber wie wir wissen, wir werden es in ein paar Monaten beurteilen können, was dabei rauskommt.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Weiter geht die wilde Fahrt. Tommy, mit deinem Gewinnerteam.
Mein erster Gewinner sind die Arizona Cardinals, die ja auch wahnsinnig viel Draft-Munition hatten letztes Jahr. Man kann sich, glaube ich, noch daran erinnern, diesen Trade mit den Texans gemacht haben, wo die all-in gegangen sind. Da hat man dann den First-Rounder dieses Jahr dazu bekommen. Und also ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich jetzt nicht wahnsinnig tief im College-Football drin bin und habe da auch bei den Draft-Preview-Folgen gern den Kollegen hier im Icing-Podcast den Vortritt gelassen. Aber was Marvin Harrison für ein überragender Spieler ist, hat sich selbst zu mir dann noch umgesprochen. Also den an 4 zu picken, und ich glaube, das wird wirklich jetzt so diese Franchise komplett verändern und Kyler Murray einfach diese Hilfe geben und die Cardinals einfach auch so von der Relevanz her wieder auf so ein neues Niveau heben, wo sie jetzt die letzten Jahre eben nicht waren. Sie sind aber trotzdem können sich, glaube ich, ganz gut selbst einschätzen und haben da eine gute Wahrnehmung, wo sie gerade sind, auch in ihrer Division. Ist natürlich auch, können wir dann am Ende noch drüber sprechen, wie wir es jetzt gerade auch in der NFC aufgemacht haben. Die NFC West ist natürlich auch ein spannendes Haifischbecken, und die Cardinals wissen, glaube ich, dass sie da einfach noch ein bisschen von weg sind, haben aber auch die Defense weiter verstärkt dann mit diesem zusätzlichen Erstrunden-Pick, also Darius Robinson noch gepickt, ein Cornerback in der zweiten Runde mit Max Melton, haben dann noch Drittrunden-Picks weiter eingesammelt mit einem Trade mit meinen Falcons. Also sie sammeln schon weiter Munition und setzen da eben auf diese jungen Spieler, die sie eben brauchen. Also so eine Blutauffrischungskur bei den Cardinals war ja auch extrem wichtig. Also sie waren ja nicht völlig umsonst an Position 4 in diesem Draft mit dem eigenen Pick. Also das sagt ja auch was über das letzte Jahr aus und über die letzte Saison. Klar, da war Kyler auch einige Zeit nicht dabei. Deswegen muss man diese Saison auch so ein bisschen zweigeteilt betrachten. Aber ich sehe die Cardinals jetzt mit diesem Draft wirklich auf einem richtigen Aufwärtstrend und glaube, sie haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Und dieser Draft war einfach extrem solide, und jeder Pick wird nicht funktionieren, aber es waren einfach so viele Picks, dass da definitiv jetzt richtig gute neue Leute mit drin sind und das Talent einfach in auf beiden Seiten des Balls dazu gewonnen wurde. Und sie sind für mich der Draftgewinner, einer der Draftgewinner.
Ja, kann ich eigentlich auch mitgehen. Ich war auch kurz davor, die Cardinals zu nehmen. Allein schon, weil sie ja meinen Rat aus der Preview-Folge befolgt haben und nicht aus diesem Nummer 4-Spot rausgetradet sind, wo es ja viele Gerüchte drum gab, dass sie da runtertraden könnten, was sie ja in der Vergangenheit auch schon öfter getan haben, was ja auch bei den Cardinals Sinn macht. Tommy, du hast es gesagt, die haben einfach viele Baustellen. Aber wenn Marvin Harrison Jr., und das war mein absoluter Lieblingsspieler in diesem Draft, zu dir fällt und du hast diesen krassen Need auf Wide Receiver, dann take it and run with it. Das ist dann das ist dann einfach ja die richtige Entscheidung gewesen. Und sie haben ja, wie du gesagt hast, auch später dann noch diese Downtrades gemacht und Munition noch eingesackt. Und wir haben nur diese vier Picks. Sie hatten ja dann vier Picks in der dritten Runde. Die fand ich so ein bisschen, naja, da war dann ja ein Running Back dabei, ein Guard, ein Tight End. Das sind jetzt nicht so unbedingt die Value-Positionen, aber gut.
Ja, teilweise aber hattest dritten, du halt nicht. In der dritten Runde kann man das schon machen. Ja. Also Positional Value Schild, da rennen natürlich immer die meisten mit rum. Aber ich sage in der dritten Runde, Leute, wenn ich da Trey Benson bekomme und habe James Conner, der, wie alt ist er, Michael? Weit über uns.
Das ist die Altersgrenze, Frage.
Wahrscheinlich.
Er ist, Moment.
Ja, bitte, schau nach. Weit über 26, würde ich mal behaupten.
Und oh, er ist schon 29, ja, dann nehme ich natürlich alles zurück, dann musst du natürlich einen Running Back in der dritten Runde picken. Ja. Nein, ich meine halt für ein Roster, was halt schon viele Baustellen auch auf wichtigen Positionen hat. Aber wie gesagt, also mir hat auch der Zweitrunden-Pick mit Max Melton sehr gut gefallen. Und sie haben dann sogar noch in der fünften Runde einen Offensive Tackle bekommen, Christian Jones, der auch in den meisten Expertenboards deutlich höher gerankt war. Also der Draft insgesamt war sehr, sehr gut, finde ich. Und ich bin auch einfach richtig gespannt auf diese Kombination Kyler Murray, von dem ich irgendwie auch immer noch Fan bin, mit Marvin Harrison. Ich glaube, das kann ziemlich geil werden, wenn wir auch gesehen haben, was Kyler Murray Anfang seiner Karriere mit DeAndre Hopkins schon geschafft hat.
Und es zeigt halt auch, dass das Front Office, speziell natürlich Monty Ossenford, dass sie da gesagt haben, okay, Marvin Harrison ist einfach noch mal eine Stufe über Malik Nabers und Rome Odunze drüber, weil mit so einem Trade-Back, wobei wir natürlich nie erfahren werden, wie oft das Telefon geklingelt hat, wer hat da angerufen, waren es tatsächlich die Vikings, davon sind ja alle ausgegangen und wir auch in unserem Mock-Draft, wollen die an vier springen oder war es gar nicht so brisant? Was war mit den Giants? Dann hättest du vielleicht sogar Harrison wahrscheinlich nicht mehr bekommen, wenn du zum Beispiel mit den Giants getauscht hättest, wenn die auf den Quarterback gegangen wären. Aber okay, dann hättest du vielleicht Neighbors gekriegt, die Chargers, was hätten die gemacht an fünf und so weiter und so weiter. Wir werden es nie erfahren, aber Harrison sollte absolut funktionieren in dieser Liga. Ist ein potenzieller All-Pro. Jetzt warten wir es mal ab. Und ja, und hinten raus, wie gesagt, so einen Running Back zu nehmen in Runde 3, der vielleicht sogar der beste Running Back der Klasse war mit Trey Benson, das finde ich, ist schon okay. Damit kann ich leben.
Auch hier die Frage, Tommy, im großen Gesamtbild, NFC West, 49ers, Seahawks, Rams, da Cardinals waren da letztes Jahr chancenlos, möchte ich fast sagen. Ändert sich das?
Also sie sind auf jeden Fall deutlich näher dran und da wieder hingerobbt. Klar, die 49ers stehen da über allem für mich und dann hast du die Rams und die Seahawks, wo ich bei beiden Teams Fragezeichen habe, aber gut, welches Team hat oder im Anfang Mai, wo hat man da keine Fragezeichen und freut sich dann auf den September. Aber für mich klar, deutlich näher dran, aber ich sage jetzt auch nicht, dass Marvin Harrison jetzt da alles verändern wird, sondern das sind weiterhin einfach sehr viele Baustellen und ich finde es nur einfach gut, wie sie den Draft angegangen sind. Also ich mag die Strategie dahinter, ich mag einfach, oder natürlich ist es ein langfristiger Plan, wenn du mit so viel Draftkapital reingehst, aber dann zu sagen, nee, wir wissen, wir haben viele Baustellen und nicht so aggressiv zu sein. Und klar, man hätte noch mehr einsammeln können, wenn man jetzt runter wäre von vier, aber ich finde es eben genau richtig, dass man es an der Position nicht macht und das dann eben an anderen Positionen, weil Marvin Harrison Jr. ist eben dieses eine Talent, was man sich da nicht entgehen lassen darf. Und ja, aber zu den NFC West-Fragen würde ich jetzt nochmal an Detti überleiten.
Ja, nochmal zum Thema Running Back. Jonathan Brooks ist natürlich dann ein Running Back, der von den Panthers deutlich früher genommen wurde, bevor er uns da schreibt. Natürlich, klar, bei Brooks habe ich halt aber trotzdem die Frage, okay, er hatte halt einen Kreuzbandriss und mal schauen, wie das dann im Endeffekt laufen wird. Todd Gurley damals kam auch mit Kniebeschwerden aus dem College und hat dann eine Franchise fast im Alleingang getragen, aber die NFL-Karriere war halt dann nicht allzu lang. Warten wir es mal ab, was die NFC West betrifft. Bei Seattle ist halt ein Fragezeichen, da weiß er nicht, das ist halt die Mike McDonald-Karte und mal schauen, was dabei rauskommt. San Francisco bleibt auf 1, solange irgendjemand das Gegenteil beweist und mit den Rams muss man immer rechnen. Ich glaube auch nicht, dass die schlechter geworden sind, die hatten meines Erachtens auch einen guten Draft. Deswegen würde ich Arizona schon mal Stand heute auf Platz 4 sehen, aber zumindest mit Seattle sollte man sich battlen können, gehe ich mal davon aus.
Dann battle du doch mal weiter. Dein Gewinnerteam.
Ja, ich bleibe im Westen, gehe zu den LA Chargers. Joe Hortiz ist der neue GM in Los Angeles. Den haben sie sich geholt aus Baltimore. Den hat quasi John Harbaugh seinen Bruder rübergeschickt, weil der GM-Posten in Baltimore natürlich besetzt ist. Und ich glaube, da haben sie einen richtig guten Fang gemacht. Übrigens, Kutsche, Joe Hortiz hat 4 Söhne, Joey, Jack, Jamie und Julian.
Das ist stark.
Also, die Quadruple Chase sind die Jungs. Ja. Das aber nur nebenbei. Ich finde, der hat in seinem ersten Draft ever eine sensationelle Arbeit geleistet, um das vielleicht vorwegzunehmen. Sven hat uns auf Insta geschrieben, die Chargers sind aus diesem Draft mit dem besten Offensive Tackle, mit dem besten Slot Receiver, mit dem besten Inside Linebacker rausgegangen und hatten dann eben noch spät ziemliche Value Picks. Spät heißt wirklich spät, in Runde 6 und 7. Und das sehe ich genauso. Also sie haben eben an Nummer 5 einen Tackle genommen, Harrison war weg. Gut, vielleicht hätten sie sich für Harrison entschieden, war aber dann weg. Dann nimmst du den Tackle Joe Alt. Da hieß es vor dem Draft, okay, da sie einen Right Tackle suchen, weil sie links ja eigentlich mit Rashawn Slater gut besetzt sind, gehen sie vielleicht auf J.C. Latham, der auf dem College eben auf der rechten Seite gespielt hat. Joe Alt war immer auf links in Notre Dame. Die Detroit Lions haben das damals mit Penei Sewell übrigens auch gemacht. Der ist dann auch auf die rechte Seite gewechselt und es hat einigermaßen ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Und wenn man dann bedenkt, dass, wenn man den Draft so ein bisschen als Gesamtes betrachtet und nicht nur die erste Runde, und du dann in der zweiten Runde einen Receiver bekommst, Ladd McConkey, weil natürlich vor dem Draft klar war, wenn du Mike Williams verlierst und Keenan Allen, dann hast du da ein riesiges Loch im Kader. Wenn du aber so einen Ballmagnet wie McConkey holst, der zumindest im Slot Keenan Allen nachfolgen kann, vermutlich nicht auf dem Niveau, aber wenn der die meisten Targets in dieser Offense bekommt im ersten Jahr, würde es mich gar nicht überraschen. Und dann in dieser dritten Runde dann noch Junior Colson, ein Linebacker von Michigan, den natürlich Jim Harbaugh gut kennt, und der Defensive Coordinator, der auch aus Michigan mitgekommen ist, gut kennen, dann könnte das auch ein Stil sein. Und du weißt vor allen Dingen, was du bekommst, weil du den Spieler eben seit Jahren kennst, der Spieler das System gut kennst. Spät im Draft, und das war für mich dann entscheidend, um wirklich zu sagen, für mich hatten die den besten Draft von allen Teams, holst du dir einen Running Back, Kimani Vidal aus Troy in der 6. Runde. Du hast Austin Ekeler verloren, du hast jetzt Gus the Bus Edwards einen Running Back, wo du nicht weißt, mit J.K. Dobbins kommt der nach einer Achillessehnenverletzung wieder zurück und könntest also in der 6. Runde den Starter gefunden haben und holst dir dann noch 2 Receiver mit Brandon Rice und Cornelius Johnson, letzterer auch aus Michigan, die beide auch wieder diese Positionen besetzen. Der eine könnte auch so ein Z-Receiver sein mit Rice, und der andere Cornelius Johnson, klassischer Ex. Dass das alles im ersten Jahr so gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber mir hat dieser Draft sehr gut gefallen, weil sie zum einen haben sie Needs bedient und zum anderen haben sie meines Erachtens einige Steals gefunden. Was sagt ihr, Michael?
Also ich hätte es anders gemacht als Chargers GM. Ich hätte an 5 Malik Neighbors gepickt und nicht Joe Alt. Aber gut, das war so ein bisschen klar, wenn man weiß, wie Jim Harbaugh in der Vergangenheit seine Teams aufgebaut hat, dass es ein Tackle wird wahrscheinlich. Immerhin haben sie ja dann in der 2. Runde den Receiver genommen. Ich glaube, ich wäre andersrum verfahren. Allerdings kann man da auch sagen, gut, der Tackle-Run, da wären die Top-Tackles Anfang der 2. Runde wahrscheinlich schon weg gewesen.
Genau, das ist der Punkt, ja.
Ja, ich finde halt, du hast einen Top-Left-Tackle mit Rashawn Slater und einen Right-Tackle mit dem 5. Pick, finde ich ein Tick zu hoch dann wiederum. Und vor allen Dingen, mich macht's halt aktuell relativ wenig an, wenn das Receiver-Trio jetzt Josh Palmer, Quentin Johnston und Ladd McConkey heißt.
Ja, okay, also Quentin Johnston, da weißt du auch, ich bin wirklich kein Fan von diesem Pick gewesen, letztes Jahr schon. Da hat man nur auf die Größe und auf die Athletik geschaut, aber ob der Typ ein guter Receiver ist, war halt der einzige in dieser Klasse letztes Jahr, der ein bisschen nach einem Ex-Receiver ausgesehen hat. Ob aus dem noch was wird,
ja, darauf kommt's, also, aber darauf müssen sie jetzt halt hoffen. Also gut, der hatte natürlich auch fatale Drops, glaube ich, letztes Jahr.
Ja, die hat er im College halt auch schon gehabt. Ja. Ne? Das ist das Problem.
Wenn der sich weiterentwickelt und wenn McConkey direkt einschlägt, dann kann das trotzdem eine schlagkräftige Offensive werden. Mit Justin Herbert ist es das normalerweise sowieso. Aber ja, meine Herangehensweise wäre in dem Fall, glaube ich, eine andere gewesen.
Ich glaube, man hat sich daran orientiert, so ein bisschen, was die Chiefs gemacht haben in den letzten Jahren und vielleicht auch ein bisschen, was die Texans gemacht haben in den letzten Jahren. Ich meine, die Chiefs haben irgendwann beschlossen, okay, wir traden Tyreek Hill weg. Und jeder hat gesagt, was machen die? Wir beefen aber die O-Line auf. Und wir wissen ja, dass wir hinten drin jemanden haben mit Patrick Mahomes, der das Ganze schon zum Laufen bringt. Auch mit Receivern, die vielleicht nicht dieses College-Pedigree haben. Und genau das ist passiert. Natürlich hast du mit Kelce jemanden, auf den man sich immer verlassen kann. Aber der Rest dieses Receiving Corps war relativ überschaubar. Da haben sie jetzt im Draft und in der Free Agency natürlich wieder nachgelegt dieses Jahr. Und Houston hat es ähnlich gemacht. Wenn du dir den Receiving Corps, klar, die haben jetzt Stephon Diggs geholt, aber die Rookie-Saison von CJ Stroud, da war auch, glaube ich, das Entscheidende. Du hast eine super O-Line, vor allem gute Tackles mit Titus Howard und Laremy Tunsil. Und die ganzen Receiver, das war also Tank Dell, Nico Collins, das waren keine First-Rounder. Und vielleicht hat man sich da ein bisschen dran orientiert, ich weiß es nicht.
Apropos ja. Orientierung, Detti, auch hier den Blick gerichtet auf die Division, auf die AFC West. Die Chiefs, du hast sie angesprochen, die Raiders, die gerade irgendwie leer ausgegangen sind in Sachen Quarterback im Draft, sind da noch drin. Die Broncos, also wie beurteilst du das Standing der Chargers in dieser Division nach der Free Agency und nach dem Draft?
Ganz klar auf zwei. Ich meine, das ist seit Jahren so, ganz klar auf zwei, hinter Kansas City. Sie haben es ja teilweise dann auch ein bisschen spannend gemacht im Vergleich mit Kansas City. War ja nicht immer so, dass Kansas City da absolut unangefochten war in der Division, aber da sehe ich es jetzt wieder definitiv. Und sie haben einen vermeintlichen Rebuild mit diesem Draft, finde ich, sehr gut gelöst. Und wenn man vor ein paar Wochen denkt, wie Mike Williams und Keenan Allen, seid ihr wahnsinnig, ihr habt doch Justin Herbert. Ich finde, das haben sie recht elegant gemacht.
Gut. Sören-M.23, da sind wir wieder bei eurem Input aus der Instagram-Stories, hat als Gewinner übrigens geschrieben Chargers. Bears hatten wir beide und die Steelers. Überleitung des Todes, Tommy.
Sehr gut, den Ball nehme ich auf. Ja, die Steelers, da habe ich ja auch so einen Atlanta Falcons-Bezug mit Arthur Smith, der jetzt da Offensive Coordinator ist und natürlich ganz klar für das Run-Game steht. Deswegen konnte man so ein bisschen raten, dass da einfach auch, wie Steady eben schon sagte, die Offensive Line aufgebieft wird, finde ich sehr schön, das Wort, und es passt hier halt auch einfach super, Tackle Troy Fortanu in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde noch auf Center gehen, denn bei den Steelers ist jetzt auch die Geschichte einfach mit den Quarterbacks, man kam im Draft nicht dran, jetzt hat man halt diese super billige Lösung mit Russell Wilson und Justin Fields, auf die beiden ich da sehr gespannt bin und wie das dann ausgehen wird, aber was die beiden natürlich für ein großes Problem haben, sind die Sacks. Deswegen für mich absolut genau der richtige Move, da auf die Offensive Line zu setzen. Running Back Najee Harris wird es sicher auch weiterhelfen und man kann sich jetzt einfach sehr gut ausmalen, was für ein Football die Steelers da spielen wollen. Und dass da einfach die großen, schweren Jungs an der Line helfen. In der dritten Reihe noch Peyton Wilson, ein Linebacker. In der vierten Runde sogar nochmal auf Offensive Line gegangen mit Guard Mason McCormick. Und dann hier nochmal sechste Runde, nochmal ein Defensive Tackle und noch ein Cornerback hinten raus. Also Football wird an den Lines entschieden, sehen auch die Pittsburgh Steelers so. Und ich bin einfach sehr gespannt und finde es einfach total solide, was die mit ihrer Draft-Position gemacht haben. Sie waren mitten im Draft, du kannst nicht irgendwie für eine wilde Aktion nach oben gehen, dafür hat auch das Kapital gefehlt, aber sie haben einfach immer genau so die richtigen Player aus meiner Sicht oder die richtigen Spieler einfach an genau den Positionen gefunden und werden einfach in dieser Division weiter, wie sie es seit Jahren sind, einfach grundsolide Spiele gewinnen.
Ja, ich glaube, solide ist genau das Wort, was man für diesen Steelers Draft verwenden kann. Ist nicht der most sexy Draft, wenn deine ersten zwei Picks in die O-Line gehen. Aber da hatten sie halt Bedarf. Ich finde, das haben sie sehr unaufgeregt gemacht, auch die Needs passend abgearbeitet. Den Center, den sie ja dringend gebraucht haben, den hatten viele ja schon in der ersten Runde zu ihnen gemockt. Aber das ist natürlich auch immer, wenn du einen Center in der ersten Runde nimmst, das haben sie dann in der zweiten Runde gemacht. Absolut in Ordnung. Dafür den Tackle in der ersten Runde finde ich auch absolut, absolut passend. Denn Peyton Wilson, den du angesprochen hast, den Linebacker, den hatten, glaube ich, auch viele höher auf dem Board. Und dann ist es ja ein bisschen Wilson-Overload jetzt, also Peyton Wilson, den Linebacker. Russell Wilson ist der neue Quarterback. Und dann kam ja noch dazu in der dritten Runde Roman Wilson, ein Wide Receiver. Auf den bin ich ziemlich gespannt, weil das ist so ein bisschen noch das Fragezeichen, was ich wiederum auch habe bei den Steelers. Deontay Johnson ist ja weg, der ist jetzt bei den Panthers. George Pickens ist jetzt natürlich der Nummer 1 Receiver. Der hat jetzt aber auch noch nicht konstant sein Potenzial abgerufen bis jetzt. Und ja, dahinter ist relativ wenig. Da muss dann wahrscheinlich Robin Wilson schon die Nummer 2 werden. Ist auch ein sehr schneller Spieler, ist in 40 Yards unter 4,4 gelaufen bei der Combine. Ja, da weiß ich nicht, ob sie vielleicht in der Position noch was hätten machen können, aber vielleicht machen sie das auch noch in der Free Agency. Insgesamt finde ich die Steelers halt, wenn man die gesamte Offseason betrachtet, ist es absolut eines der Gewinnerteams. Die haben jetzt zwei super günstige Quarterbacks bekommen. Allein dieser Russell Wilson, dieses Russell Wilson Signing, das ist ja überragend. Da kannst du ja überhaupt nichts falsch machen. Und der Draft, wie gesagt, einfach solide. Ich glaube, denen kann man nichts vorwerfen zurzeit.
Ja, gut. Das hat man auch schon mal erwähnt. Also, natürlich haben die zwei Quarterbacks zu einem lächerlichen Preis sich geholt und im Vergleich zu Kenny Pickett einen unfassbaren Upgrade wahrscheinlich dahingelegt. Die Fragezeichen, was ich halt habe, okay, wie lang geht das gut im Lockerroom? Also Russell Wilson, der immer noch andere Ansprüche hat, als irgendwie sich zu betteln um den Starter-Posten, und auf der anderen Seite mit Justin Fields jemanden, der es auch allen beweisen will, dass das ein absoluter Fehler war, der Chicago Bears ihn gehen zu lassen. Also keine Ahnung, vielleicht, aber wenn es jemand gibt, der das moderieren kann und wird, ist es Mike Tomlin, ist auch völlig klar. Ich denke, bei den Steelers hat mir so wahnsinnig gut gefallen im Draft, dass sie eben sagen, und Mike Tomlin war ja damals auch schon da, die haben gesagt, okay, wir hatten mal eine O-Line mit Marcus Pouncey, mit David DeCastro und Alejandro Villanueva und solchen Leuten, und da wollen wir wieder hin. Und deswegen picken die halt so viele O-Liner in den ersten Runden und haben letztes Jahr schon eingepickt. Und ich glaube, Fautano kannst du halt auch überall einsetzen. Oder du kannst sagen, okay, Broderick Jones, einen von beiden können wir vielleicht nach innen ziehen und so. Also die Steelers mit Roman Wilson, der perfekt auch als Gegenpart zu Pickens passt, den kannst du im Slot einsetzen. Der ist sich auch fürs Blocken nicht zu schade. Der kann diese Crosser, bei den Crossern eingesetzt werden, während Pickens halt an der Sideline bleibt. Also die haben keinen Fehler gemacht diese Saison, Offseason.
Ich finde es eben auch aus Teambuilding-Sicht spannend, weil ich glaube, die Steelers wissen schon auch, dass mit Wilson und Fields nichts Richtung Super Bowl geht. Also wir feiern natürlich diese beiden Signings ab, weil es so wahnsinnig günstig ist. Aber es ist ja, also aus meiner Sicht definitiv auch so eine Übergangsphase, weil sie, also keine Ahnung, vielleicht wird Fields auch noch der Franchise-Quarterback, kann man aber gerade nicht absehen. Und trotzdem muss jetzt irgendwas überbrückt werden. Und aus Teambuilding-Sicht finde ich es da einfach nur jetzt genau den richtigen Ansatz. Also stärk deine O-Line, also bau einfach darum auf, mach das dein Gerüst, und dann wirst du diese Skill-Position-Players oder eben auch dann den Quarterback, deinen Franchise-Quarterback schon noch finden. Irgendwann wird er zu dir fallen.
Tommy, Michi hat gerade gesagt, für ihn die wohl härteste Division ist die NFC North. Ich würde mindestens dagegen halten mit der AFC North, Steelers, Ravens jetzt mit King Henry, die Bengals nicht zu vergessen. Wie beurteilst du die Chance der Steelers allein in ihrer Division, Browns nicht zu vergessen?
Ja, das ist immer wahnsinnig umkämpft. Ich meine, man kennt diese Division-Duelle und bei welchem Wetter sie dann oft stattfinden und wie sie laufen, und die Steelers sind da aber immer dabei, auch wenn ich so die letzten Jahre immer sie ein bisschen abgeschrieben habe, aber den Fehler mache ich nicht mehr. Die sind da immer mit dabei. Bei den Browns ist halt auch dieses riesige Fragezeichen, wie es da mit Quarterback jetzt dann läuft. Ja, Bengals, Joe Burrow, wie lange ist er fit? Und dann sind die für mich auch immer ein Top-Favorit. Und ja, die Ravens sehe ich da oben, aber die Steelers, ich meine, letztes Jahr 10-7 mit Kenny Pickett, also es ist, oder ja, Mason Rudolph. Ja, eben. Also genau. Da ist einfach eine Verbesserung drin, und die werden da auch garantiert wieder um die Krone mitspielen. Aber ich sehe da die Ravens und Bengals aufgrund der Quarterback-Situation schon noch leicht drüber, ja.
Also ich bin gespannt, ob die Browns Defense vor allen Dingen nochmal so einen Lauf hinlegt wie letztes Jahr. Aber falls sie das einigermaßen tun sollten, und ich meine, Deshaun Watson, über den Typ brauchen wir nicht reden, aber über den Quarterback kann man reden, und ich würde ihn noch nicht abschreiben. Ich weiß nicht. Also ich finde, der Kader der Browns gibt absolut alles her, dass die um den Divisionstitel mitspielen können. Und die anderen drei Teams ja sowieso. Also vor allen Dingen auch die Steelers. Allein mit der Defense und jetzt einer sicherlich verbesserten Offense. Ich glaube, Diontae Johnson können sie verkraften. Und bei den Ravens, ja, sie haben ihren Defensive Coordinator verloren. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber ich finde die Division noch krasser als die NFC North, muss ich sagen.
Weiter geht es kurz mit euch. Sönke-Football-73 hat auf unsere Instagram-Fragen geschrieben, die Colts mit dem großartigen Latu an 15 und dem vermeintlichen Stil von AD Mitchell an 52. Und da, Michi, kommt er, oder da spricht er dir aus der Seele, um es so zu formulieren.
Da spricht er mir aus der Seele, der Sönke, ja. Ich kann wirklich, also ich kann eigentlich nur das wiederholen, was gerade gesagt wurde. Also das Wichtigste in einem Draft, wissen wir, sind einfach immer die ersten zwei, drei Runden. Danach schaffen es statistisch gesehen einfach eher weniger Spieler noch den ganz großen Impact zu haben. Und die Colts haben halt zwei von meinen Lieblingsspielern gedraftet in den ersten zwei Runden, nämlich einmal eben Latu mit dem 15. Pick. War ja der erste Defensive Player überhaupt. Die ersten 14 Picks waren ja alles Offense-Spieler. Und meiner Meinung nach ist er halt auch der beste Defense-Spieler gewesen, auch wenn er diese Medical Concerns hatte wegen der Nackenverletzung. Das werden sich aber die Teamdoktoren ganz genau angeschaut haben. Und sie werden trotzdem zu dem Schluss gekommen sein, wir nehmen den Spieler und nicht Dallas Turner zum Beispiel. Also er war ja auch eins meiner absoluten Lieblingsprospects vor dem Draft. Ich glaube, Jan hatte ihn als Prospect in der Preview-Folge, weil der so viel Spaß macht und der spielt auch als Edge-Rusher auf einer Premium-Position. Und dann, wie gesagt, dazu noch Donny Mitchell in der zweiten Runde. Den hatten ja viele, einschließlich mir selbst, eher so späte erste Runde erwartet. Sie haben ihn, glaube ich, an 52 noch bekommen. Spieler mit unheimlich großer Upside. Ich glaube, Consti mochte den ja sehr gerne. Ich glaube, er ist gefallen wegen so ein paar Character-Issues. Deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen High-Risk, High-Reward-Draft. Aber ich finde, das passt in die Philosophie der letzten Jahre. Das war ja schon mit der Anthony Richardson-Pick, war auch so ein High-Risk, High-Reward-Pick. Bernhard Reimann, der als österreichischer Tackle da kam, der passt da auch ein bisschen rein. Und ich mag solche Drafts irgendwie, weil du spielst halt in der NFL nicht, um irgendwie 10-7 zu gehen und dann in der Wildcard-Runde auszuscheiden, sondern du spielst, um den Super Bowl zu gewinnen. Und dazu brauchst du halt potenzielle Difference-Maker, die halt oft mit höherem Risiko verbunden sind zu draften. Das war damals bei Josh Allen ja auch so. Und ich glaube, die zwei Spieler, die sie jetzt in den ersten beiden Runden gedraftet haben, das können Difference-Makers sein. Dazu haben sie noch einen Tackle in Runde 3 und einen Center in Runde 4 gepickt. Wobei dieser Center, Tanner Bordolini heißt der, wird wahrscheinlich eher Guard spielen, weil die Colts ja schon Ryan Kelly haben, einen der besten Center in der NFL. Das finde ich macht auch Sinn, weil Anthony Richardson braucht die bestmögliche Protection nächste Saison nach seiner Verletzung, nach seinen zwei Verletzungen und Gehirnerschütterung, die er hatte. Ja, das Einzige, was halt ein bisschen überraschend kam, weiß nicht, ob euch das auch überrascht hat, war die Tatsache, dass sie erst in der 6. Runde einen Cornerback gepickt haben. Das war ja eigentlich so mit Abstand ihr größter Need. Ja, da gibt's dann vielleicht leichte Abzüge in der B-Note von mir. aber da würde es mich auch nicht wundern, wenn sie nochmal jemanden holen in der Free Agency. Also Stephon Gilmore hatten sie ja schon mal vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja, der kommt wieder wahrscheinlich.
Eben, der ist ja immer noch Free Agent. Xavier Howard ist ja neuerdings auch Free Agent. Patrick Peterson ist noch zu haben, ein paar Veteranen auf der Position. Ich glaube, wenn sie da noch jemanden kriegen, dann könnte es ein ziemlich spannendes Projekt werden, auch schon für nächste Saison bei den Colts.
Also ich glaube, dass Chris Ballard, der GM, der, da gab es auch ein Video, wie er so an 15 dann dran ist, und so, hä, was, an 15? noch immer kein Defender genommen und Latu ist noch da. Also der hat sich einen Ast gefreut, dass er Leiatu Latu da bekommen hat an der Position. Ich glaube, die Colts hatten gerade in den ersten Runden, hatten sie so den im Sinn, den besten Spieler zu nehmen, der noch auf dem Board ist, unabhängig der Needs. Weil auf der einen Seite hast du jetzt ein D-Line mit DeForest Buckner und Quitty Pay. Ich bin ja immer großer Fan der D-Line-Rotation, weil ich glaube, ohne das, siehe ja auch Philadelphia in den letzten Jahren, ohne das wird es nicht funktionieren, um dann auch, ne, Ziel ist ja immer der tiefe Playoff-Run. Und ich glaube, du kannst nicht genügend gute D-Liner haben und stehst dann auch nicht so unter Druck, deine bereits guten D-Liner dann irgendwann auch wieder bezahlen zu müssen, sondern kannst dann im Zweifel sagen, okay, wir haben den Nachfolger schon im Haus. Und bei AD Mitchell genau das Gleiche. Ich meine, du hast mit Michael Pittman jetzt verlängert. Das war ja die große Frage. Wird er eventuell Free Agent? Sie haben ihn gehalten. Hast da mit Josh Downs einen völlig anderen Spielertypen noch im Kader. Und auch da hast du dann ein Receiver-Trio, das schon relativ bemerkenswert sein könnte. Über allem steht für mich, du hast es gesagt, Michael, Anthony Richardson. Mir machen die Gehirnerschütterungen wirklich Sorgen, weil, ich meine, der hat ja, glaube ich, 2 in den ersten 5 Spielen oder sowas. Also, gerade so ein mobiler Quarterback, der halt einfach davon lebt und dass man ihm das auch nicht nehmen darf, jetzt im Vergleich zu Tua, der ja nie von seiner Mobilität gelebt hat, sondern der hat da ein bisschen Pech hatte, bei den Sacks immer so unglücklich zu fallen. Letztes Jahr ist es nicht mehr passiert, aber bei Richardson kann man es, glaube ich, fast nicht ausschließen, außer er wird bei diesen Scrambles so clever sein, was ja zum Beispiel Lamar Jackson ist seit Jahren, dass ihm das nicht mehr passiert. Aber wenn Richardson fit bleiben sollte, dann ist es auch übrigens eine geile Division, um da Kutsche vorzugreifen. Also da freue ich mich drauf.
Ja, greift gern vor.
Ich bin gespannt, was Jacksonville macht, Kutsche, weil die haben jetzt so ein bisschen dieses Rookie-Vertrag deines Quarterbacks-Zeitfenster ein bisschen verschwendet, wenn man so will. Die sind für mich jetzt da nicht unbedingt der Favorit auf den Divisionstitel. Und die Houston Texans werden nicht schlechter werden. Thomas.
Ja, die Houston Texans werden auf keinen Fall schlechter werden. Und ich bin auch froh, dass Michi die Colts gepickt hat, weil ich hatte die bei den Free Agency Gewinnern schon dabei, weil die halt einfach auch wieder das Wort solide einfach nur gute Sachen machen. Also die haben da mit allen ihren Leuten verlängern können, haben kaum Leute verloren. Also es ist bei den Colts, die laufen immer so ein bisschen unter dem Radar, finde ich, was so die Medienzeit oder auch den Redeanteil und so betrifft. Aber jetzt so Richardson hat echt viel angedeutet, dahinter dann mit Joe Flacco. Die ist ganz ja
der
spannende,
der gleiche Spielertyp.
Ja, die Komplementärwaffe.
Also wir haben eine Komplementärwaffe. Haben uns gut.
Also ich bin da, also bin bei den Colts echt sehr gespannt und teile da auch eure Vorfreude und glaube auch einfach mit dem Draft, dass das clevere Entscheidungen waren. Und ja, also die AFC South wird auch definitiv nicht schlechter. Und ja.
Ja, bei den Titans, die Texans,
über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Da sehe ich so ein paar Fragezeichen. Habe auch einen guten Kumpel, der es mit den Titans hält. Der ist da anderer Meinung, aber ich bin auch sehr gespannt auf die AFC South. Aber ja, Michi, gerne du.
Ja, also ich sehe auch, also die Texans sind für mich klar die 1 und die Titans relativ klar die 4, was die AFC South angeht. Aber mich wird's halt auch überhaupt nicht überraschen, wenn die Colts am Ende wenn Anthony Richardson halt sein komplettes Potenzial ausschöpft und gesund bleibt, dass die Colts dann am Ende die Division gewinnen. Und ich finde auch, die Jacksonville Jaguars haben jetzt auch nicht so viel schlechte Sachen gemacht, haben auch noch einen spannenden Wide Receiver dazu bekommen. Trevor Lawrence ist wahrscheinlich auch vom Potenzial her, kann der auch der beste Quarterback in der Division werden. Das war jetzt letzte Saison CJ Stroud, aber den kannst du auch nicht abschreiben. Also auch da darf einen, glaube ich, nichts überraschen nächstes Jahr.
Überrasch uns, Detti, mit deinem zweiten Gewinnerteam.
Ja, das könnte eine Überraschung sein, weil es sind die Washington Commanders, für die ich mich da entschieden habe. Ich meine, eines ist klar, wenn Jaden Daniels floppt, dann nehme ich alles zurück, weil dann funktioniert es nicht. Du hattest an 2 noch 3 der Top 4 Quarterbacks zur Verfügung, hast dich für Jaden Daniels entschieden. Auf dem Papier ist es nachvollziehbar, weil du halt mit Cliff Kingsbury einen Offensive Coordinator hast, der zumindest in den ersten Jahren mit Kyler Murray in Arizona eine relativ aufregende Offense auf den Platz gebracht hat. Und der natürlich mit Kyler Murray auch einen sehr mobilen Quarterback hatte, mit dem er arbeiten durfte. Das dürfte Jaden Daniels ebenfalls sein. Wir waren gerade bei Anthony Richardson. Jaden Daniels ist da nicht so weit weg. Ganz im Gegenteil. Wenn der funktionieren sollte, dann hast du vor allen Dingen meines Erachtens in der zweiten Runde, also die zweite Runde gefällt mir ausgesprochen gut, um es mal so zu formulieren. Sie haben mit Johnny Newton von Illinois haben sie einen Defensive Tackle sich geholt, der wahrscheinlich von innen der beste Pass-Rusher der Klasse ist. Er ist kein Aaron Donald, aber er hat wahnsinnig viel Potenzial. In der zweiten Runde könnte es ein Steal sein. Du hast mit Mike Sanristill hast du einen Cornerback, also Nickel-Cornerback bekommen, der gegen den gegnerischen Slot-Receiver wahrscheinlich meistens spielen wird, der auch ein Steal sein könnte, der wahrscheinlich auf dieser Nickel-Corner-Position der beste seiner Klasse war. Du hast mit Ben Sinnott einen Tight End von Kansas State ebenfalls in der zweiten Runde bekommen. Logan Thomas ist nicht mehr da. Sie haben natürlich das, was von Zach Ertz noch übrig ist im Kader. Aber ich meine, Rookie-Titans brauchen immer ein bisschen Zeit, um sich zu akklimatisieren.
Komplementärwaffe.
Komplementärwaffe, genau. Dann spielen sie halt mit 12 Personnel und spielen mit 2 Titans, auch kein Problem. Und du hast dann später, du hast Brandon Coleman, den deutschstämmigen Amerikaner, auf Tackle von TCU, der wahrscheinlich, weil natürlich die O-Line weiterhin eine Baustelle bleibt, das hat der Draft nicht geändert, aber der könnte relativ früh Snaps bekommen, ob als Guard oder als Tackle. Und dann hast du den Bruder von Christian McCaffrey noch bekommen in der dritten Runde von Rice. Auch das für diese Runde kein kein schlechter Pick. Also Adam Peters, der GM, und Dan Quinn, da konnte man ja Schlimmes befürchten, vor allen Dingen in der Offseason, weil sie sich halt nur so alte Schlachtrösser geholt haben. Zach Ertz, Austin Eckler, Nick Allegretti und Tyler Biadasz. Zumindest haben sie die O-Line adressiert. Das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Im Draft halt dann erst in der dritten Runde. Also, wir werden sehen. Aber gerade Sanders Still, das sind so Picks, der fällt dir in den Schoß und du hast absolutes Value gewonnen. Deswegen gefällt mir der Pick der Commanders besonders gut. Eine Sache noch, Jonathan Allen, wenn du sagst, Johnny Newton als Defensive Tackle in der zweiten Runde, ist auch so ein Luxus-Pick, weil ist ja bekannt, die Commanders haben immer eine geile D-Line seit Jahren und sie haben im Moment noch Darren Payne und Jonathan Allen, aber Allen könnte nach der kommenden Saison, wenn sie sich von ihm trennen, dann haben sie halt 17 Millionen, diese, was den Cap-Space betrifft, halt sich behalten könnten und haben eben den Nachfolger dann, wie gesagt, schon im Haus. Also auch was das betrifft, glaube ich, war Johnny Newton zum Beispiel auch ein sehr vernünftiger Pick.
Ja, ich bin sehr gespannt auf Brandon Coleman, den du angesprochen hast, der Deutsch-Amerikaner, wenn man das so sagen kann. Ich habe ja gelesen, da sind viele eher als Guard sehen. Das Problem, was ich bei den Commanders halt habe, ist, dass denen so ein wirklich guter und klarer Left Tackle fehlt. Deswegen bin ich gespannt, ob es Brandon Coleman wird. Letzte Saison hat da Cornelius Lucas gespielt, der ist auch immer noch da, aber der hatte teilweise schon große Probleme. Wir haben gesehen, wie Sam Howell letztes Jahr überrannt wurde von gegnerischen Defenses. Und ein Rookie-Quarterback mit einer schlechten O-Line, das ist halt immer, also das ist selten gut gegangen, sagen wir so rum. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen mehr im Draft machen, um das zu adressieren. Aber andererseits finde ich auch gerade diese zwei Zweitrunden-Picks, die du angesprochen hast, sehr gut.
Drei Zweitrunden-Picks. Und ich finde alle drei gut. Also alle drei super sogar, ja. Aber man kann nicht jeden Need bedienen, ne? Das ist halt immer dieses Problem. Ja. Du musst, wenn du so
und
viele
Washington
Löcher hast.
Hatte halt viele.
Ja, klar, stimmt.
Einige von euch, ach nee, halt, wir wollen auch hier über die Division noch sprechen. Und deswegen passt es doch. Einige von euch haben nämlich auch die Giants genannt als Gewinner bei Instagram. Und da sind wir in der NFC East. Daddy, Cowboys, wie immer, Jerry Jones ein bisschen weird gedraftet. Dann haben wir noch die Eagles, sehr viel Lob bekommen, die wohl die beste Secondary der gesamten NFL haben. Und eben die schon angesprochenen Giants und die von dir beurteilten Commanders. Wir machen da das Rennen in dieser Division.
Tja, das sagen wir euch dann in den Division Previews, die kommen ja auch demnächst. Wir reden später noch über die Cowboys, da habe ich ein paar Fragen. Wie du schon sagst, die Giants, wenn Malik Nabers klickt, alles gut. Die Frage da aber natürlich, der Elefant im Raum, Gruß an André, ist natürlich Daniel Jones. So. Und die Commanders haben zu viele Löcher, zu viele Fragezeichen, um zu sagen, die werden die Division gewinnen. Dallas hatte für mich keinen Sensationsdraft, eher so einen vernünftigen Draft, aber auf die kommen wir noch und die Eagles, auf die kommen wir auch noch. Also die Division ist nicht up for grabs für Washington, das würde ich so nicht sagen.
Im weiteren Kreis, ihr kennt's alle, als treue Kicker-Leser, wenn wieder die Ranglisten rauskommen, wahrscheinlich ist es jetzt demnächst nach Ende der Bundesliga wieder soweit, irgendwann im Laufe des Sommers. Das wollen wir hier jetzt auch beurteilen. Also weitere Teams, die uns auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht ganz so gut gefallen haben, Tommy. Wer ist denn für dich so ein klassisches im weiteren Kreis NFL-Team nach dem Draft?
Also da, bin ich froh, dass die Folge nicht direkt nach dem Draft aufgenommen wurde, denn da wäre ich etwas emotional dabei gewesen. Es können natürlich nur meine Atlanta Falcons sein, über die ich jetzt hier gerne sprechen möchte in dieser Kategorie. Ich habe wie schon im letzten Jahr wieder Nachrichten bekommen und grüße jetzt hier mal meinen Kumpel Ramon, der mir auch wieder so geschrieben hat in die Richtung, muss ich dir jetzt eigentlich jedes Jahr schreiben, was die Falcons im Draft für einen Quatsch machen nach der ersten Runde, weil dieser Bijan-Pick, den er nicht verstanden hat, gut, der war echt teuer, aber jetzt Quarterback an 8, keine Ahnung, also ich hab's ich will jetzt auch nicht komplett alles in die Tonne treten, aber ich habe einfach jetzt einige Tage gebraucht, um drüber nachzudenken. Oder habe es mir lange durch den Kopf gehen lassen, was so deren Plan ist. Weil ich hatte, wie gesagt, eine ganz andere Lösung favorisiert. Ich war heilfroh über diese Kirk Cousins-Verpflichtung. Die war natürlich auch teuer, aber aus meiner Sicht ein fairer Preis für das, was man da bekommt. Und eben in der Hoffnung, dass er fit ist. und diese Achillessehnengeschichte nicht so schlimm ist. Aber ich meine, Kirk Cousins war letzte Saison bis zu dieser Achillessehnenverletzung einer der Top-Quarterbacks der Liga und hätte diese Offense oder wird diese Offense hoffentlich jetzt auf ein neues Niveau heben. Und mit dem Pick an 8 zum dritten Mal in Folge hätte man aus meiner Sicht ganz klar auf den besten Defense-Spieler gehen sollen, wer auch immer das dann war. Ich meine, Dallas Turner war in 95% der Mock-Drafts dahin gepickt. Man hat dann gesehen, dass die NFL insgesamt nicht so hoch war, sonst wäre er früher gegangen als, ich glaube, 17 war es dann letztlich bei den Vikings, wo er dann hin ist. Aber trotzdem, man hätte ja nochmal runtergehen können, wenn denn dieser Hype auf Penix so hoch war, wie es jetzt im Nachhinein behauptet wird. Ich weiß auch nicht, ob das so die Gerüchte sind, die jetzt die Falcons streuen, aber dass eben alle Teams Penix so hoch hatten und man ihn an 8 nehmen musste, weil man ihn sonst weggeschnappt bekommen hätte. Klar ist aber auch, dass, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre bei den Falcons schaut, dass nach diesen Matt Ryan-Jahren, wo man wirklich nie irgendeinen Bedarf mit Quarterback oder Quarterback nie ein Thema war, dass man da sich in so eine Situation begeben hat, wo ja einfach jetzt mit diesem Matt Ryan-Jahr wo dann der Arm ausgeleiert ist und dann eben dieser Übergang mit wir draften Desmond Ridder und haben noch helft mir kurz, wie hieß er, der Titans Quarterback
Taylor Heinicke oder
im Vorjahr, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Ja.
Ach so, Mariota.
Mariota, danke.
Dann war das auch nicht wert.
Ja, so ungefähr. Also ich meine, so wie ich gerade auf den Namen gekommen bin, so hat er auch gespielt.
Aber er war doch bei Netflix zu sehen. Das war ja. Doch bei
und er war nett.
Ja. Er war wirklich nett. Ganz nette Frau, ganz nette Family.
Süßes Kind.
Ja, aber hat sich dann auch aus dem Staub gemacht. Und die Falcons hatten sich einfach in eine Situation rein manövriert, wo, ja, einfach klar war, es ist dieses ganze Team und diese Division ist schlecht und dieses ganze Team hat so viel Talent und man hat sich so viel Talent aufgebaut, es scheitert oder steht und fällt einfach alles mit dem Quarterback und man hat jetzt da so einen absoluten Luxus-Pick gemacht mit Penix an 8 und das ist, glaube ich, so dieser Gedanke, man hält sich wieder für schlauer und will so dieses Packers-Modell machen und da hat's ja auch funktioniert, aber ich finde es immer noch falsch und kann mir aber auch vorstellen, dass wir in 3 Jahren hier in dieser Runde sitzen und mir dann dieser O-Ton von mir vorgespielt wird, wenn Penix komplett einschlägt und die Falcons der große Gewinner sind.
Ja, ich glaube da nicht dran, aber gut, nur bei
ja. Ja, zum Jordan Love Vergleich, der ist jetzt öfter gezogen worden, aber ich finde, da gibt's halt zwei sehr gravierende Unterschiede. Also erstens, Jordan Love war der 26. Pick und nicht der 8. Pick. Und eine Nummer 8 Pick so lang sitzen zu lassen, da könntest du einen deutlich besseren Spieler haben, theoretisch auf deinem Board, als mit dem 26. Pick. Und wenn du deinen Spieler da ja 2 Jahre wahrscheinlich, weil erst dann kommen sie einigermaßen aus dem Kirk Cousins-Vertrag raus, sitzen lässt, dann ist der Value an Nummer 8 einfach nicht mehr da, finde ich. Und zweitens, Jordan Love ist jetzt aktuell 25 Jahre alt und Michael Penix können wir gratulieren, der hat am Mittwoch, also gestern, seinen 24. Geburtstag gefeiert. Also der ist für einen Rookie schon ziemlich alt und wenn du den jetzt 2 Jahre nicht spielen lässt, dann wäre er 26, wenn er mal Starter wird. Jordan Love war 24, als er Starter wurde. Dann hast du, selbst wenn er dein Franchise-Quarterback wird, normalerweise hast du dann keine 10 überragend guten Jahre mehr von ihm. Und das ist dann wieder mit dem Nummer 8-Pick, willst du das ja eigentlich haben. Ja, also das ist, ich glaube, unser Kicker-Kolumnist Adrian hat es ganz gut getroffen mit der Aussage, es ist so, als hätte ein GM die Free Agency geplant und der andere den Draft.
Ja,
also beim Alter bin ich jetzt, das Alter ist mir gerade bei Quarterbacks jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wir reden ja nicht von Running Backs, sondern mit 26 geht's ja erst los. Allerdings hast du schon recht, wenn du da schon 2 Jahre NFL-Erfahrung hast, schadet das nicht. Der ist ja deswegen so alt, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, vor dem Draft, weil er, glaube ich, insgesamt 6 Jahre auf dem College war, weil er vier Saisons, seine ersten 4 hat er immer verletzungsbedingt dann abbrechen müssen, dann kam Corona und so weiter.
Und macht es jetzt nicht unbedingt besser.
Richtig. Also die Verletzungssorgen würden mir dann mehr Fragezeichen bei mir auslösen als das Alter alleine. Das Problem bei dem Pick ist einfach, selbst wenn man, und ich habe es ja auch versucht zu argumentieren für Atlanta, also selbst wenn du sagst, okay, wir holen jetzt Penix, weil wir total von dem Typen überzeugt sind, ist ja völlig okay. Und wir gehen davon aus, dass wir mit Kirk Cousins 2 Jahre, weil so lange ist er de facto unter Vertrag, weil danach hat er kein garantiertes Gehalt mehr. Das heißt, dann kannst du ihn cutten ohne Probleme. Es ist auf dem Papier ein 4-Jahres-Vertrag, aber eigentlich nur ein 2-Jahres-Vertrag. Und wenn du dann mit Cousins oben mitspielst und dann sagst, okay, er ist A zu alt und B haben wir den Nachfolger schon hier, dann kommt Penix ins Spiel. Das Problem ist aber halt natürlich, dass du erstens, das bin ich auch mit erstens und zweitens wie Michael, erstens, wenn ich von dem Rookie-Quarterback so überzeugt bin, und das Front Office ist ja das gleiche wie vor ein paar Wochen, wieso verpflichte ich dann Cousins und das Argument mit, da habe ich jemanden, der sicher performt, ist okay, aber trotzdem, wenn ich von dem Rookie an 8 überzeugt bin, dann hole ich mir den und hole mir aber nicht einen Veteranen und gebe dem für 4 Jahre auf dem Papier so viel Geld oder für 2 Jahre so viel Geld. Und das Hauptproblem, was dann ins Spiel kommt, zweitens ist, du hast ja einen Rookie-Quarterback, immer den Vorteil als Team, dass er einen Rookie-Vertrag hat. Und zum Beispiel in Houston hast du den Vorteil, du hast einen Rookie jetzt für 5 Jahre mit dieser Option auf ein 5. Jahr sehr günstig im Kader und kannst diesen Cap-Space woanders, diese Ressourcen woanders verteilen. Für andere Positionen. Du kannst ja auch mal teure Free Agents holen, wenn du weißt, uns fehlt nicht mehr viel zum nächsten Schritt. Wenn du aber einen Quarterback bezahlst und den Rookie-Quarterback dafür mindestens 2 Jahre auf der Bank lässt, dann hat die 2 Jahre hast verschenkt, die du mit einem guten Rookie-Quarterback, selbst wenn er gut sein sollte, den Vorteil hast du halt dann schon mal 2 Jahre weniger lang. Und das verstehe ich halt dann nicht so ganz. Das ist mein Problem.
Wir werden schauen, was geht, wie Detti vorhin gesagt hat. Mal schauen, was geht. Mal schauen. Wir sind jetzt irgendwie von im weiteren Kreis plötzlich zu diskutablen Drafts geschlittert, aber dann können wir ja auch dabei bleiben, weil es gibt noch mindestens 2 weitere diskutable Drafts. Du hast auch einen mitgebracht, Michael.
Ja, also natürlich sind die Falcons für mich unbestritten, aber die konnten wir natürlich nur Tommy überlassen. Da zum Beispiel auch noch in der 2. Runde sind sie auch noch mal weit hoch getradet für einen Defensive Tackle und haben dafür noch einen 3. Runden-Pick abgegeben, obwohl die Defense genügend Löcher hatte, aber eigentlich nicht Defensive Tackle. Naja, egal. Also die Falcons sind, glaube ich, außer Konkurrenz dieses Jahr. Ich habe mir eine Franchise herausgesucht, die nicht erst seit diesem Draft diskutable Entscheidungen trifft. Und das sind für mich die Denver Broncos. Und ich verstehe da ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr, was und wie und wo die hinwollen. Also erst dieser Russell-Wilson-Vertrag, der damals schon viel zu teuer war für einen Spieler, der ja am Ende bei den Seahawks auch schon abgebaut hatte, leistungstechnisch, der dann im 2. Jahr, also letzte Saison, eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gespielt hat für die Broncos. Den haben sie komplett abgesägt, schlucken jetzt diesen massiven Deadcap und hatten aber keine Alternative in der Hinterhand. Und durch die ganzen Trades für ihn und Sean Payton auch kaum noch Draftkapital, um daran was zu ändern. Sie hatten jetzt halt einen Pick in den Top 70 und nehmen dann den vermeintlich 6. besten Quarterback dieser Draftklasse, Bo Nix. Da gab es ja so ein bisschen vorher schon die Gerüchte wegen dieser Ähnlichkeit von Bo Nix und Drew Brees, mit dem Sean Payton ja in New Orleans sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Aber ich glaube, das war halt am Ende so ein Pick, den Coach und GM halt machen, um den eigenen Arsch zu retten. Weil meiner Meinung nach ist es viel zu hoch für den Spieler, der ja eher so in der 2. Runde angesiedelt war. Und vor allem halt, weil Bo Nix ein Spieler ist, der hat auch sehr viel Erfahrung im College in Oregon, ist auch, glaube ich, schon einen Tick älter. Aber es ist ein Spieler, der gute Umstände braucht. Und da frage ich mich, wo sind diese guten Umstände in Denver? Das ist ein Roster ohne Stars, wenn man vielleicht mal von Patrick Surtain absieht. Das ist eine Defense, die hat letztes Jahr 70 Punkte von Miami kassiert. Die haben jetzt auch noch Jerry Jeudy abgegeben auf Receiver. Das ist ein Roster, was haufenweise Löcher hat, meiner Meinung nach. Und mein klares Ziel als GM wäre in diesem Draft gewesen, trade von 12 runter und schau dann, ob du noch einen Quarterback kriegst, meiner Meinung nach. Und sammel halt noch so viele Picks ein, wie es geht. Das ist dann auch, deswegen sind sie so ein bisschen Verlierer. Da ist das Board dann halt durch diesen Panics-Pick so mies gefallen für sie. Da konnten sie dann auch nicht viel für. Dass sie halt Angst haben mussten, dass die Raiders hinter ihnen dann auch noch den letzten Quarterback nehmen. Die waren ja direkt hinter ihnen im Draft. Aber ich glaube, das ideale Szenario für die Broncos wäre eigentlich gewesen, hey, trade 10 Spots nochmal runter, damit jemand einen Offensive Tackle holt. Und dann holst du nix von mir aus an 22 oder whatever. Und so ist es halt immer noch ein Roster, mit dem du eigentlich nicht gewinnen kannst. Selbst wenn Bo Nix uns überrascht. Das Roster hat wenig junges Talent auch, da sind wenig junge, gute Spieler dabei. Sie haben kaum gute Receiver, außer Cortland Sutton, den sie ja anscheinend auch noch wegtraden wollen. Und da wird sich Bo Nix eigentlich wahrscheinlich schwer tun, glaube ich. Und dann kann es halt schon sein, dass du in 2 Jahren wieder den nächsten Quarterback suchst. Diese ganze Strategie, was Quarterbacks angeht, was halt die wichtigste Position ist, das macht für mich seit Jahren keinen Sinn in Denver. Und wenn Bo Nix nicht funktioniert, dann sind die Broncos für mich auch ehrlich gesagt ein Kandidat auf einen sehr hohen Draftpick nächste Saison.
Ich dachte, du sagst jetzt ein Kandidat auf den Abstieg.
Geht ja leider nicht,
als,
sonst ja.
Als Leverkusen-Fan sitzt er auf dem High Horse und schaut runter und lächelt
müde. Sagt der mit einer Köln-Mütze aufnimmt.
Ja, nur für dich. Ich weiß auch nicht, also der Broncos-Draft, der konnte ja gar nicht gut sein. Ja. Wenn man nicht zig Downtrades macht und Draft-Picks sammelt. Natürlich hast du schon recht, durch die Panics-Geschichte war dann vielleicht aus Broncos-Sicht sicher, dass die Raiders dann sich den letztmöglichen, vermeintlich letztmöglichen Top-Quarterback oder Top-6-Quarterback da nehmen und dann musste ihn halt leider an 12 nehmen und unter anderen Umständen.
Weil ich nicht weiß, ob es die Raiders gemacht
hätten. Ja, klar, aber die Broncos aber wahrscheinlich
klar,
auch.
Klar, du musst damit rechnen, ja.
Genau. Und weiß ich nicht. Also wenn Sean Payton ist dann, glaube ich, auch so ehrgeizig, dass ihm da so ein Rebuild nach Jahren Pause, die er da gemacht hat, dann irgendwie auch auf den Sack geht und dann sagt er, nee, ich will wenigstens den Quarterback, mit dem ich vermeintlich arbeiten kann, weil er halt von den Tools, die er hat, ist er halt so ein bisschen wie Drew Brees vielleicht und kann in meinem System funktionieren. Russell Wilson fand ich so kacke, dass ich gesagt habe, ja, ich zerstöre fast die Zukunft der Franchise und ja, gebe ihn weg und versuche nicht mehr mit ihm zu arbeiten. So, also kann ich mir schon vorstellen, wenn Sean Payton einen dicken Kopf hat und dann sagt er, nee, ich will einen Quarterback, der mir entspricht und vielleicht ist es Bo Nix. So, und natürlich hast du recht, an 12 vermeintlich früh, immer das Wort vermeintlich an dieser Stelle, wenn es um den Draft geht, aber immerhin haben sie Troy Franklin, das war jetzt nicht sehr einfallsreich, weil die kennt Bo Nix auch aus Oregon, sich geholt, noch für seinen Value vielleicht relativ spät. Ja, und Audric Estime, den Running Back, der bei vielen höher auf dem Board war, den haben sie auch noch relativ spät in der 5. Runde bekommen. Also, sie haben zumindest ein paar Spieler für die Offense sich geholt und für Bo Nix, die ihm das Leben vielleicht leichter machen können. Aber ja, klar, kann man fast nicht anders sehen als, naja, so mittelmäßig wahrscheinlich der Draft für Denver.
Willst du noch deinen diskutablen Draft loswerden auch, Detti?
Ja, an dieser Stelle grüße ich die Jugendabteilung des TSV Eching, vor allen Dingen die Herren Uffinger und Gerber, die sind nämlich Fans der Dallas Cowboys. Und ja, ich gehe mit Dallas, weil das Ding bei Dallas und dem Draft der Dallas Cowboys ist, dass auf dem Papier war das jetzt alles schon ganz vernünftig. Also zu sagen, Taylor Guyton, Oklahoma, 1. Runde, wir nehmen den Tackle. Wir holen uns dann mit Cooper Beebe noch einen Guard in der 3. Runde. Ist nie verkehrt, gerade eine O-Line, die so in den letzten Jahren tendenziell immer schwächer geworden ist, war ja vor Jahren mal die große Stärke der Cowboys. Dann holst du mit Marshawn Kneeland noch einen Edge-Rusher in der 2. Runde, einen Linebacker, einen Cornerback, alles okay. Aber als Fantasy-Footballer muss ich mich schon fragen, wer soll denn bitte, Michael, bei den Cowboys Running Back spielen? Die können doch nicht im Ernst mit Zeke Elliott als völlig undisputed Starter da in die Saison gehen. Und wir haben über das Positional Value der Running Backs geredet, das ist ja okay. Ich sag auch, fang frühestens in der 3. Runde damit an. Brooks so früh zu nehmen, halte ich aus Carolinas Sicht auch für keine gute Idee, weil ich an dieser Stelle bessere Spieler
gerade
auf besseren oder wichtigeren Positionen bekommen könnte. Aber so völlig ohne Running Back aus dem Draft zu gehen und auch diese Receiver-Position so gut wie nicht, ganz spät haben sie, glaube ich, nur einen geholt, zu adressieren. Ich meine, der 3. Receiver in Dallas ist jetzt Jalen Tolbert. Das war ein 3-Runden-Pick 2022, aber da warte ich auch noch auf den Durchbruch. Und das war's. Jalen Brooks haben sie da noch. Also, ich finde das schon relativ optimistisch, was sie da tun und glaube, dass sie auf dieser Receiver-Position und gerade auf Running Back mehr hätten machen können. Ganz spät von mir aus. Also, sie haben ja ein paar im Haus gehabt vor dem Draft. Tyrone Tracy, den haben sich die Giants ziemlich spät geholt in der 5. Runde. Isaac Garrando, der ist zu den 49ers gegangen. Also solche Spieler oder Kimani Vidal, der zu den Chargers gegangen ist, sehr spät. Also mit so einem Spieler hätte man schon rausgehen können. Marshawn Lloyd war noch da und das waren, wir reden da jetzt nicht von übermäßig hohen Draftpicks. Und das hat mir bei diesem Draft gefehlt. Und ich sage, als Fantasy-Footballer bin ich von den Cowboys sehr enttäuscht. Rico Dowdle ist jetzt mit Zeke Elliott da im Kader. Und ich habe mal geschaut, welche Free Agents es noch gibt bei den Running Backs. Damien Harris, Cam Akers, Matt Breeder, Kareem Hunt, Latavius Murray, die sind 100 Jahre alt alle. Also ich weiß nicht, wer Running Back spielen soll. Aber okay, vielleicht unterschätze ich Zeke, oder Thomas? Hat er das noch was im
Tank? Als hätten sie es einfach vergessen. Also, ja, irgendwie schon.
Irgendwie schon.
Und Jerry Jones hat ja ich glaube, es war nach der ersten Runde, haben sie über den Running Back gesprochen, der dann halt von den Panthers weggeschnappt wurde, wo jetzt auch so die Frage ist, wollte er da irgendwie alle in die Irre führen? Es ist alles nur Show gewesen, weil sie ihn eigentlich nie wollten und er wollte irgendwie, dass irgendjemand für ihn hochdraftet oder waren sie wirklich so... Ja, ich sag's jetzt blöd und haben den quasi oder haben quasi jedem gesagt, wen sie picken wollten und dann machen es die Panthers. Mit Zeke Elliott, ich meine, in Dallas war man ja auch irgendwie dann letztlich froh, dass man ihn noch losbekommen hat oder man, als er noch dort war, war man ja auch dann unzufrieden und hat dann schon auf andere Lösungen gesetzt und also es wirkt wirklich so, als wären sie da einfach extrem planlos oder als wären da im War Room dann Pläne durchkreuzt worden und dann ist man so ein bockiges Kind und macht dann gar nichts. So sieht's jetzt gerade aus.
Ja, und es war ja ein vernünftiger.
Der wäre ja sogar noch unter Vertrag Sieg Elliott eigentlich, ja, wenn sie nicht entlassen hätten vor 2 Jahren.
Ja, genau.
Ja, also ja, ich finde es jetzt auch, mich hat es auch sehr gewundert, dass sie keinen genommen haben, gerade in den hinteren Runden. Wahrscheinlich wird es halt so ein Committee-Approach mit Zeke Elliott, Rico Dowdle und Deuce Vaughn, den sie, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gedraftet haben, der, glaube ich, auch der Sohn von einem Assistant-Coach ist, Deuce Vaughn. Ich sehe es jetzt nicht ganz so negativ. Ich fand diesen Draft auch nicht spektakulär, aber sie haben halt nach Need gepickt, bis halt auf Running Back. Den Offensive Tackle Pick und den Cooper Beebe Pick, der wahrscheinlich Center spielen wird, nachdem Tyler Biadasz weg ist, das finde ich eigentlich keine schlechten Picks.
Schlecht waren die nicht. Wie gesagt, die waren sogar sehr vernünftig. Also hab mich ein bisschen überrascht. So Jerry Jones-like war das alles nicht.
Ja, es ist halt kein splashiger Draft.
Ja, genau.
Das Jerry Jones sehr oft gemacht hat in der Vergangenheit. Aber vielleicht ist es ja auch mal gar nicht so schlecht für die Cowboys.
Ja.
Wenn wir über Favoriten in der NFC East reden, keine Ahnung, wenn jetzt die Cowboys ohne Laufspiel antreten die ganze Saison oder eben mit dem Laufspiel, wie wir es gerade skizziert haben, dann habe ich da auch Philly tatsächlich dann vorne.
Und jetzt, genau jetzt sind wir endlich bei im weiteren Kreis. Wer übernimmt bei Philly, wenn das Stichwort ist?
Das Blickfeld könnte man es auch nennen. Ja, ich meine, über Philly zu reden ist ja langweilig, also Howie Roseman, jedes Jahr wieder hocken wir dann hier und sagen, Mann, wie hat er das wieder hingekriegt und wie hat er es geschafft, dass er einerseits keine Ahnung, sich um alles tradet, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann, ich glaube, 8 Trades waren es dieses Jahr im Draft, einen Drittrundenpick, einen Viertrundenpick, einen Fünftrundenpick für 2025 sammelt und trotzdem als Gewinner des Drafts rausgeht, weil er so gute Spieler und so wertvolle Spieler an der jeweiligen Position sich geholt hat. Also, weiß ich nicht. Was war für dich der größte Steal? Also Quinion Mitchell, der erste Cornerback, glaube ich, dann an der Stelle in der ersten Runde, dass der so weit fällt. Von Toledo, über den haben wir auch schon gesprochen. Cooper DeJean in der zweiten Runde. Weiß ich nicht, was von den beiden der größere Steal ist. Keine Ahnung, Jeremiah Trotter in der fünften Runde. Passt natürlich zur Franchise perfekt. Johnny Wilson, Receiver haben sie bedient. Anaya Smith könnte ein super Slot-Receiver, also genau dieser dritte Receiver, den der Kader auch noch braucht, den haben sie in der fünften Runde geholt. Könnte das werden? Also, ich weiß auch nicht. Perfekter kann man es nicht machen, aber wie gesagt, bei Howie Roseman ist das alles keine Überraschung, oder?
Ja, also für mich war Cooper DeJean der größte Steal, vielleicht einer der größten Steals überhaupt, war ja auch einer meiner Lieblingsspieler vor dem Draft in der Preview-Folge, den ich auch nicht ungern bei den Green Bay Packers gesehen hätte. Aber ja, die Herangehensweise bei den Eagles ist ja immer die gleiche. Also sie picken halt Spieler bevor diese Position zum Need werden kann. Also sie haben ja jetzt noch James Bradbury und helft mir kurz, wie heißt der andere? Der andere alte Cornerback, den sie noch hatten.
Darius Slay?
Darius Slay, danke. Die sind beide über 30, was für ein Cornerback dann doch schon relativ alt ist. Die sind natürlich, waren vor ein, zwei Jahren noch eins der besten Cornerback-Duos überhaupt in der NFL. Und ja, jetzt haben sie halt zwei neue Cornerbacks oder vielleicht auch ein Safety Cooper DeJean, das weiß man noch nicht so genau. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob Quinion Mitchell jetzt erstmal startet überhaupt im ersten Jahr, aber in ein bis zwei Jahren wird er halt wahrscheinlich starten und dann umgehst du halt diese, ja, diese Zwickmühle, Need nach Need draften zu müssen.
Also ein bisschen Need war es, finde ich schon, die Secondary bei den Eagles. Und da ist ja auch, also wenn man sich nochmal vor Augen führt, diese komische Saison letztes Jahr mit diesem grandiosen Start, wo sie halt viele Spieler dann auch ein bisschen glücklich gewonnen haben und dann diesen krassen Einbruch einfach. Aber ja, im Prinzip hätten die Eagles mit diesem Pick und Howie Roseman, wie es immer angeht, auch in diese Gewinnerkategorie reingepasst. Also ich finde, sie sind jetzt hier in unserem weiteren Kreis Blickfeld ganz gut aufgehoben. Und ja, also wie gesagt, Secondary war schon ein bisschen neat, aber klar, Michi, du hast auch recht, sie gehen es einfach strategisch immer sehr, sehr clever an. Und ich habe es vorhin bei den Falcons gesagt, die wollen immer ein bisschen schlauer sein als alle anderen. Bei den Eagles habe ich so das Gefühl, im Draft sind sie schlauer als alle anderen.
Ja, und was man bei den Eagles ja auch nicht vergessen darf, die haben jetzt Vic Fangio als Defensive Coordinator, was ja auch so eine riesen Schwachstelle gerade in der zweiten Hälfte der Saison war. Also da hat man sich ja dann vom DC getrennt, von Sean Desai, wo ich auch sage, was war da eigentlich los hinter den Kulissen? Ist eigentlich erwiesenermaßen ein guter DC, hätte es sein müssen, war es dann offensichtlich nicht, oder hat sich mit dem Headcoach überworfen, wie auch immer. Aber wenn dann so ein Cooper DeJean mit Vic Fangio arbeiten kann und dann vielleicht so eine Hybridrolle Safety Cornerback spielt, also Sky is the limit. Apropos Kutsche, ist wie bei Wetten, dass von der Couch seine Maschine ging, er musste sich verabschieden. Wir haben aber noch ein paar Teams im weiteren Kreis. Wie gesagt, Thomas hat vorher die diskutablen Drafts von Teams eingeleitet mit Atlanta. Er konnte es nicht mehr abwarten, über die Falcons zu sprechen. Wir haben jetzt noch,
musste raus.
Ja klar, verständlich. Und wir haben jetzt noch, sagen wir, ein, zwei Teams mit den Eagles, über die wir reden, wo wir sagen, okay, das waren schon gute Drafts. Die Bengals, oder? Michael vielleicht. Also Amarius Mims, Tackle genommen, klassischer Cincinnati O-Liner. Ein absolutes Monster, hatte aber nur 8 College-Starts bei Georgia. Aber an 18, glaube ich, war das ein Reach für dich oder kann ich das an der Stelle dann schon machen?
Ja, das ist halt auch wieder so ein High-Risk, High-Reward-Pick. Mhm. Das kann natürlich komplett daneben gehen, aber ja, du hast gesagt, der wäre vielleicht, wenn er ein bisschen mehr gespielt hätte und dieses Niveau dann dauerhaft gezeigt hätte, wäre er deutlich höher gegangen, weil der eigentlich alle Tools mitbringt. Das ist so ein klassischer, ich glaube, es gibt ja diese Build-A-Bear-Workshops für so Teddybären, wenn du build an Offensive Tackle, dann wird da wahrscheinlich Amarius Mims bei rauskommen. Ja. So sieht er ein bisschen aus. Ja, ich hätte jetzt die Bengals ehrlich gesagt nicht auf meiner Liste weit oben gehabt, was den Draft angeht.
Im weiteren Kreis.
Ja, gerade so vielleicht noch. Das waren alles relativ unspektakuläre Picks, finde ich.
Ich sag dir warum. Also Jermaine Burton an der Stelle zu bekommen, und zwar in dieses Team hinein mit der Aussicht, dass eventuell.
Der Fit ist gut, ja.
Und ich glaube, dass T. Higgins, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob der zur neuen Saison noch im Kader sein wird. Weil wenn sie den, glaube ich, nach diesem ominösen 6. Juni, wenn sie da einen Trade machen, dann ist dieser Cap-Hit nicht mehr so schlimm. Deswegen muss man immer diese Juni-Grenze da noch abwarten. Und vielleicht hast du ein Team wie die Patriots zum Beispiel, die haben einen Haufen Receiver gedraftet, auch dieses Jahr. Aber denen fehlt halt auch noch der klassische Ex-Receiver. Und das kann T. Higgins natürlich sein in einem anderen Team. Er hat ja schon gesagt, er will weg. Das ist jetzt alles so ein bisschen on hold. Und dann, wenn du dann Jermaine Burton, den sie eben auch wieder aus charakterlichen Fragezeichen heraus in der dritten Runde noch bekommen haben, könntest du den Nachfolger eben auch schon im Team haben. Und das ist für mich ein Pick, der war perfekt für Cincinnati. Thomas, hast du noch ein Team oder hast du noch eine Idee zu den Bengals?
Also bei den Bengals wollte ich nur noch mal einwerfen, dass hier, also dieser Mims, ich habe mich ja mit einigen Mock-Drafts beschäftigt und da hieß es immer, naja, der ist halt wirklich so High Risk, High Reward. Also man weiß es einfach nicht, man kann es nicht einschätzen, aber kann halt auch sein, dass er dann in ein paar Jahren als der beste Tackle dieser Klasse gilt. Mhm. Kann durchaus passieren, weil er halt wirklich so ein Monster ist. Und da finde ich, ist einfach Cincinnati der perfekte Ort dafür, weil sie jetzt mit den beiden großen Browns links und rechts, also Orlando Brown und Trent Brown, so richtig solide, ich sag heute ständig solide, sorry, einfach sehr, sehr starke, ein starkes Tackle-Duo haben und dann Mims dahinter zu stellen, sich ein paar Handgriffe von den ganz erfahrenen Recken da abzuschauen, ist einfach für ihn, glaube ich, genau der perfekte Spot. Also wenn er sich's hätte wünschen dürfen, dann ist, glaube ich, Cincinnati und dann auch Joe Burrow zu beschützen, das ist ja auch eine sehr erstrebenswerte Aufgabe, ist, glaube ich, einfach genau die richtige Position für ihn. Und ich halte auch echt viel von den Bengals immer. Also ich bin auch großer Joe Burrow-Fan, deswegen schaue ich da auch wieder genau hin in diese Saison.
Wir sind heute kurz vor der Aufnahme, ist mir noch ein Team in den Wurf gekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, über die müssten wir eigentlich auch noch ganz kurz sprechen. Ganz kurz in Anführungszeichen, ihr wisst Bescheid. Die Dolphins. Die Dolphins haben, weil, wenn man betrachtet, dass Bradley Chubb und Jalen Phillips, die haben sich ja Ende der letzten Saison verletzt. Da weißt du nicht, wie können die, sind die hundertprozentig fit, wenn die neue Saison losgeht. Dazu ist Andrew Van Ginkel gegangen, der ist nicht mehr im Kader. Und ich finde, die haben vor diesem Hintergrund mit Chubb Robinson in der ersten Runde, haben sie da gut darauf reagiert. Mohamed Kamara, den haben sie später noch geholt. Das ist auch einer für die D-Line. Und haben halt dann einen Nachfolger von Raheem Mostert gedraftet. Ich meine, der ist weit über uns.
Das ist wirklich
weit drüber. Aber Jalen Wright, da hieß es auch, okay, ist der einer der besten Running Backs in der Klasse. Da waren sich, glaube ich, auch alle einig.
Es ist halt vor allen Dingen so ein totaler Miami Dolphins Running Back wieder. Also klar. Letztes Jahr sind wir hier gesessen und ich habe, glaube ich, nach dem Draft gesagt, es gibt keinen besseren Fit als Devon Achane zu den Miami Dolphins. Und jetzt holen sie halt wieder den Klon von Devon Achane mit Jalen Wright.
Ja, aber der war halt schon
auch so dieser totale Speed Running Back ist.
Paar Mal
also
verletzt,
Miami
ne?
ist halt wirklich.
Aber ja, die haben sie auch sehr teuer geholt, ne? Mit dem Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Genau. Also das finde ich jetzt auch schon. Kann man definitiv diskutieren und ich habe da jetzt echt nicht mit einem Running Back gerechnet. Klar, A-Chain verletzungsanfällig, die Fantasy-Owner werden sich erinnern, das war schon auch ein Thema, aber auch so im Hinblick auf Fantasy, also von den Dolphins muss man die Finger lassen.
Ja, ich weiß, es verletzt sich ja verlässlich immer einer von denen, so, und dann hast du halt immer, bist froh, wenn da einer.
Ja, aber Mostert war ziemlich weit vorne in den Running Back.
Ja, massiv.
Das ist ja durch die vielen Touchdowns.
Genau, genau. Aber auch der hat sich ja schon mal verletzt in seinem Leben, nicht nur einmal, und hat die 30 jetzt auch schon überschritten. Also irgendwann ist da das Ende der Fahnenstange auch erreicht.
Malik Washington. Also einen Viertrunden-Pick da einzusetzen, ist ja auch vollkommen in Ordnung, da noch mit einem Drittrunden-Pick nächstes Jahr zu opfern.
Er ist schwierig. Aber tausch mal das und sag, Malik Washington, da ist noch ein Receiver, der auch so als Stil gegolten hat, dann im Nachhinein jetzt, wenn du die beiden tauschen würdest, dann wäre schon wieder alles okay.
Sie haben die Steelers jetzt die ganzen Wilsons haben, hat Miami die Washingtons gehortet. Sie haben in der siebten Runde nochmal einen Wide Receiver, der auch Washington mit Nachnamen heißt, gedraftet.
Ja, der hatte, glaube ich, auch über 1000 Yards bei USC. Taj Washington heißt der, glaube ich, ja. Also, sie haben Washington zum Saufuttern. Sagt man das bei euch, Thomas?
Nee. Das habe ich noch nie gehört.
Sehr viele, soll das bedeuten. Okay, Michael, dann sind wir durch. Oder hast du noch ein Team, das du hier nennen möchtest?
Nee. Mein Team ist Bayer 04 Leverkusen. Ich glaube, das sind der Gewinner der vergangenen Saison.
Das wird auch lustig, wenn man den Podcast
haben auch
hier
gut gedraftet,
erst am Freitag
hört. Haben auch gut
hört.
Gedraftet letztes Jahr.
Ja. Aber es sieht gut aus für Bayer 04. Das Triple
Köln im Draft, schon. Schwierig aktuell. Ne?
Naja, schwierig.
Die haben alle ihre Picks weggetradet.
Gut, Männer, in diesem Sinne, es war mir eine Freude. Die nächste Ausgabe kommt, lass mich rechnen, am 22. Mai. Wir sind schon dabei, über Themen zu diskutieren. Lasst euch überraschen. Michael, eure letzten Worte. Thomas?
Bleibt gesund.
Und seid lieb zueinander.
Ja. In diesem Sinne, ade.
Macht's gut, ciao.
Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients.
Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.